Total Clearance, der Snooker-Podcast mit Andreas Thies und Christian Oehmicke auf meinsportpodcast.de.
Tag 2 der Halbfinals und das Boot vertauschte Rollen. Ronnie O'Sullivan nicht mehr so souverän wie an Tag 1. Karen Wilson holt einen großen Rückstand auf und dann wird am Rande der WM auch noch bekannt gegeben, dass zum Finale Zuschauer zugelassen werden. So viel wieder auszupacken hier bei Total Clearance und unseren Sheffield Shots auf meinen Sportpodcast.de, zu denen ich euch wieder herzlich begrüßen möchte. Mein Name ist Andreas Thies, natürlich auch wieder mit dabei. Christian Oehmicke. Hallo Christian.
Hallo Andreas.
Bevor wir auf die ganze Zuschauergeschichte zu sprechen kommen, müssen wir uns natürlich um Sportliche kümmern. Und 4 Halbfinal-Sessions, das bietet dann schon Raum, um das eine oder andere Momentum einfach mal shiften zu lassen.
Ja, es ist schon sehr kurios, wie die Matches auf so lange Distanzen hin und her wogen können. Wir haben ja gestern darüber gesprochen, dass Ronnie O'Sullivan gegen Mark Selby eigentlich deutlich höher hätte führen müssen und dass Anthony McGill gegen Karen Wilson bisher die beste Leistung geboten hat. Das haben die beiden dann gleich mal ausgenutzt und gestern die Matches komplett in beiden Fällen tatsächlich gedreht. Also das ist schon eine sehr, sehr gute Leistung. Also ich weiß nicht, wer heute tatsächlich irgendwie einen Tipp abgeben möchte, wie diese Matches jetzt dann ausgehen werden. Beide sind immer noch relativ knapp. Beide bieten wahnsinnig gutes Potenzial für die letzten 3 Sessions dann heute. O'Sullivan und Selby werden 2 Sessions spielen und McGill und Wilson ihre Entscheidungssession. Also hochspannend, viel hin und her. Und ja, also ich glaube, bisher werden wir sehr gut unterhalten in diesem Weltmeisterschaftshalbfinale 2020.
Ich möchte mich auch nicht beschweren. Das nur mal als am Rand Notiz. Wir fangen an mit dem Match, was heute nur noch eine Session hat. Karen Wilson gegen Anthony McGill. Wir hatten darüber gesprochen. Wir haben noch kein einziges Century Break in der ersten Session von den beiden gesehen. Wir hatten noch gar kein Century Break von Anthony McGill gesehen. Das hat sich jetzt am zweiten Tag geändert. Auch Anthony McGill hat endlich seinen Century Break. Aber Karen Wilson konnte ein 2-6 aufholen. Erst nachdem er 5-8 zurückgelegen hat und dann auf 8-8 ausgleichen konnte. Und dann in der Abendsession haben die beiden ja so ein bisschen lockerer dann auch aufgespielt, hatte man das Gefühl. 13-11 führt Karen Wilson nach 3 Sessions und sieht im Moment aus als der, der zum ersten Mal in ein Finale einziehen könnte. Er ist auf dieser Stage, auf dieser Bühne ist er der etwas erfahrenere als Anthony McGill. Ja, und vielleicht hat sich das gestern so ein bisschen gezeigt.
Ja, das würde ich auch so sehen. Karen Wilson hat gestern im Prinzip seine Favoritenrolle dann komplett untermauert. Anthony McGill nur 5 der 16 Frames, die gestern gespielt wurden, geholt. Das ist natürlich deutlich zu wenig. Er lag mit 6-2 vorne. Und ich habe ja gestern gesagt, Karen Wilson muss zusehen, dass er mindestens eine Session gewinnt, vielleicht 2, dass er das Match ausgeglichen gestaltet. Er hat sogar noch besser gemacht. Er hat die erste Session gleich mit 6-2 gewonnen, sodass der Rückstand, den er hatte, gleich in der Morgensession gestern vergessen gemacht wurde. Anthony McGill kam überhaupt nicht vernünftig in Breaks rein. Kein einziges höheres Break in der zweiten Session gestern. Und Karen Wilson war ein komplett anderer Spieler als am Vortag, spielte da wirklich sehr souverän auf, fantastische Bälle gelocht phasenweise, hohe Breaks reihenweise, 2 Centuries gespielt, 3 weitere hohe Breaks und 3 weitere Breaks von mindestens 70 Punkten gezeigt und so hat die Session mit 6-2 komplett dominiert. Anthony McGill konnte da im Prinzip froh sein, dass er die Frames 11 und 13 wenigstens gewann, so dass er dann mit 8-5 vorne lag zwischendrin und sich zumindest sicher sein konnte, dass er nicht in Rückstand geraten wird in dieser Session. Das ist dann erst am Abend passiert, als Anthony McGill zwar wieder deutlich besser und fokussierter am Tisch stand und auch wieder deutlich mehr Präsenz auch zeigte, was den taktischen Bereich anbelangt und so seine Führung zumindest immerhin erstmal nochmal behielt. Auf 9-8, also mit 9-8 in Führung ging eine 99 von Karen Wilson dann und Anthony McGill holt sich dann auch den 19. Frame, geht dann also auch wieder mit 10-9 in Führung. Aber danach lief dann wieder nicht mehr viel zusammen. Die nächsten 4 Frames gingen hintereinander weg, relativ klar an Karen Wilson, der wirklich bärenstark lochte zwischenzeitlich. 116, 105, 2 weitere Centuries gezeigt. Knackpunkt war dann auch so ein bisschen der 22. Frame, den Karen Wilson auf die Farben holte, nachdem Anthony McGill zwei gute Chancen verpasste, selber sich diesen Frame nochmal aufs Board zu holen und dann zumindest den Ausgleich nochmal zu schaffen. So stand es dann 10-13 und dieser letzte Frame war enorm wichtig für Anthony McGill, dass er diesen holt, um heute überhaupt noch eine Chance zu haben. Wenn er mit 10-14 hinten gelegen hätte nach den drei Sessions, das wäre so im Prinzip der Super-GAU gewesen. Und dann packt er aus dem Nichts, ich weiß nicht, wo er das hergenommen hat, diese 136 aus. Du hast es ja gesagt, dass er hatte bis zum Halbfinale jetzt noch kein einziges Century gespielt in diesem Turnier. Das hat er erledigt. Das mit das bisher beste Break, was Anthony McGill in diesem gesamten Match gespielt hat und vor allem das Beste seit der ersten Session. Aus dem Nichts komplett und ungemein wichtig, auch für sein Selbstvertrauen einfach, wenn es heute dann in den Entscheidungstag geht. Da wird er eine Menge zu tun haben. Er braucht noch 6 Frames der letzten 9 sind es dann, falls sie wirklich die kompletten 33 Frames ausreizen sollten. Aber Callum Wilson, der nur noch 4 Frames in Anführungsstrichen nur noch braucht, hat da jetzt dann die deutlich besseren Karten, einfach auch aufgrund seiner Erfahrung.
Callum Wilson führt jetzt mit 13-11 und er hat jetzt gestern wirklich so ein bisschen seine größere Erfahrung auf dieser Bühne dann ausgespielt. Das müssen wir dann so sagen. Er sah auch von der ersten Sekunde an, ab der zweiten Session, sah er auch selbstbewusster aus als in der ersten Session, hatte ich das Gefühl. Er ist gleich ja mit einer 100 gestartet und von da an ging es so weiter weg und das sah deutlich lockerer, deutlich leichter aus bei ihm gestern, fand ich.
Ja, absolut. Er wirkte ja in der ersten Session phasenweise so, als wäre er derjenige, der zum ersten Mal um diesen One-Table-Setup im Crucible steht. Und das hat er gestern überhaupt nicht mehr gezeigt. War vom Beginn an da, war fokussiert, hat sich nicht irgendwie ergeben in eine Niederlage hier, dass er mit 2-6 in Rückstand war. Also das sind einfach Kämpferqualitäten, die Callum Wilson hier gezeigt hat und dann auch einfach sich so Stück für Stück nochmal gesteigert hat. Das hatte man auch das Gefühl, dass er selbst am Abend, als er muss ja schon im Prinzip nach der zweiten Session schon hoch zufrieden gewesen sein. Ich glaube, er wird sich allgemein einfach nur vorgenommen haben, irgendwie an diesem Tag gestern wieder ranzukommen, Anthony McGill nicht davonziehen zu lassen weiter und einfach so irgendwie zu versuchen, dieses Match wieder offen zu gestalten, dass er das bereits nach der ersten Session gestern geschafft hat, wird ihm wahrscheinlich dann auch für den Abend nochmal enorm viel Selbstvertrauen gegeben haben. Und das hat er dann auch so ein Stück vor sich hergetragen. Und ja, er führt jetzt. Gestern 11 der 16 Frames geholt. Also ich tue mich hier schwer. Es ist zwar ein sehr offenes Match und wir haben gestern im Gegensatz zu vorgestern ja komplett anderes Match gehabt. Aber ich kann mir irgendwie nicht vorstellen, dass Anthony McGill hier tatsächlich als Sieger vom Tisch geht. Dazu wirkt das bei Callum Wilson vor allem insgesamt einfach viel zu solide.
6-3 müsste Anthony McGill diese letzte Session gewinnen, um das Match dann noch zu gewinnen. Und auch ich kann es mir im Moment nicht so richtig vorstellen. Aber wir werden es heute Nachmittag sehen, wenn die letzte Session über die Bühne geht. 2 Sessions wird es heute beim Match zwischen Ronnie O'Sullivan und Mark Selby geben. Und was Christian eben schon andeutete, Ronnie O'Sullivan hätte wahrscheinlich nach der ersten Session höher führen müssen als 5-3. Manche Leute haben gesagt, wenn er 7-1 geführt hätte, hätte sich Mark Selby nicht beschweren können. Und jetzt sieht das Ding komplett anders aus. Mark Selby sah von der ersten Sekunde an gestern wie der bessere Spieler aus. Und vor allen Dingen, Christian, hatte ich das Gefühl, er war gestern mal wieder seit langer Zeit mal in einem Flow. Mark Selby hat ja eine Leichtigkeit ausgestrahlt und die hatte er meiner Meinung nach seit Monaten, vielleicht seit Jahren nicht.
Ja, es ist tatsächlich bei dieser Weltmeisterschaft so, wenn man sein erstes Match mal ausklammert gegen Jordan Brown, wirklich einen Mark Selby, der wieder fokussiert ist, der auch so ein bisschen vielleicht auch ein Stück weit mehr Freude am Spiel mitbringt. Und diese Session gestern gegen Ronnie O'Sullivan, ich wollte es im Prinzip komplett ähnlich formulieren, war mit das Beste, was ich von Mark Selby seit Monaten gesehen habe. Das war klar, man muss dazu sagen, Ronnie O'Sullivan hat gestern in dieser Session wirklich nicht sehr gut gespielt, aber die Fehler muss man dann trotzdem auch erstmal ausnutzen. Das begann im Prinzip mit einem sehr nervösen, sehr, sehr zerfahrenen 9. Frame, in dem beide dann auch wieder dieses Kick-Festival, was irgendwie standardmäßig bei diesem Halbfinale jetzt der Fall zu sein scheint, setzte sich im Prinzip in diesem Frame fort und Ronnie O'Sullivan schien das so ein bisschen mehr zu verunsichern, weil ich glaube, der hat dann so ein bisschen Angst bekommen, dass dieses Match doch deutlich zerfahrener werden wird und deutlich länger dauern wird, als ihm lieb ist. Und das ist für Ronnie O'Sullivan, glaube ich, eine sehr schlechte Geschichte. Top Break von 19 gerade mal in den ersten 4 Frames vor dem Mid-Session Interval. Das ist indiskutabel für einen Spieler wie Ronnie O'Sullivan. Auf der anderen Seite Mark Selby fokussiert taktisch wieder brillant da seine Safeties auf den Punkt genau. Hohe Breaks dazu, phasenweise wirklich klasse Bälle gelocht, was der gestern in die Tasche gehauen hat, auch phasenweise an langen Bällen, das war einfach nur Wahnsinn. 97-58 gespielt vor dem Mid-Session-Interval und schwupps aus dem 3-5 eine 7-5 Führung gemacht und das nachdem, wie gesagt, Ronnie O'Sullivan eigentlich aus der ersten Session als deutlich höherer Sieger hervorgehen muss als nur mit 5-3. Also ich glaube, da wird er sehr, sehr vielen Frames aus der ersten Session noch nachtrauern, Ronnie O'Sullivan. Der war dann nach dem Mid-Session-Interview wieder etwas fokussierter, war etwas präsenter am Tisch, spielte eine 87 im 13. Frame, im nächsten Loch dann eine rote und kriegt keine vernünftige Stellung. Mark Selby kontert das mit einer 62 im nächsten Frame. Kommt eine 82, da muss ich nochmal einsteigen, in den 14. Frame, das war sogar der, wo Ronnie O'Sullivan richtig Frust gezeigt hat, das war nicht das mit der verpassten Stellung, sondern da hat er Pink verschossen in die grüne Tasche, als Konter kam dann da drauf die 62 von Mark Selby und da hat Ronnie O'Sullivan, nachdem er diese Pinke verschossen hat, richtig frustriert auf den Tisch gehauen, also da hat man dann auch gesehen, dass Mark Selby es geschafft hat, Ronnie O'Sullivan im Kopf zu attackieren, im Kopf zu bekommen. Also mental war Ronnie O'Sullivan da auch nicht ganz so vernünftig da. Im nächsten Frame kam dann, wie gesagt, die 82, aber im letzten dann wieder nur 9 Punkte aus seiner ersten Chance gemacht. Mark Selby mit einem klasse Einsteiger zu einer 76 gekommen. Also bärenstarke Session für Mark Selby, der mit 6-2 gewinnt. Aber, wie gesagt, Ronnie O'Sullivan darf hier nie und nimmer mit 7-9 zurückliegen. Das Match darf maximal 8-8 stehen eigentlich. Dass er hier hinten liegt, liegt einzig und allein daran, dass er aus der ersten Session nicht mehr mitgenommen hat. Und das könnte ihm auf die Distanz gegen Mark Selby nochmal wirklich wehtun. Heute ist ein neuer Tag und ich hoffe, dass Ronnie O'Sullivan das dann auch genauso sieht und dieses Match dann etwas offener gestalten kann, als es gestern Nachmittag der Fall war. Hochinteressant, wie gesagt, und ich hoffe dann heute auf ein bisschen weniger Frustration, vielleicht auch auf eine etwas niedrigere Luftfeuchtigkeit in Sheffield, damit wir dann vielleicht auch mal den einen oder anderen Kick weniger sehen, denn das muss man sagen, da hat Ronnie O'Sullivan gestern phasenweise wirklich sehr viel Pech gehabt, auch was Kicks und sehr schlechte Ballverläufe der Weißen angeht. Soll die Leistung von Mark Selby aber auf keinen Fall schmälern, das war einfach phasenweise brillant.
Ich möchte auch keine Ausrede suchen für Ronnie O'Sullivan. Er ist, also Mark Selby ist in seinem Kopf und gestern war das eine Geschichte, dass Selby wirklich es wieder geschafft hat, seinem Ruf oder seinem Spitznamen als The Torturer dann wieder gerecht zu werden. Aber Ronnie O'Sullivan hatte im ersten oder zweiten Frame der zweiten Session einen solchen Monster-Kick, dass die Schwarze richtig hochgesprungen ist. Das hat man in der Innenstadt von Sheffield noch gehört. Die ist zwar nicht so weit weg, die Innenstadt von Sheffield, aber das hat man trotzdem noch gehört.
Ja, es ist schon, wie gesagt, so ein kleines Kick-Festival in den Halbfinals hier. Liegt, wie gesagt, an dieser enorm hohen Luftfeuchtigkeit, die in Sheffield gerade vorherrscht. Irgendwas von um die 85-90% war das wohl gestern. Das ist ein bisschen viel. Ich bin gespannt, ob das mit Zuschauern in den nächsten Tagen dann nochmal entweder besser oder schlimmer wird. Ich weiß nicht, was da aus meteorologischer Sicht besser ist. Ronnie O'Sullivan, klar, an der einen oder anderen Stelle wirklich Pech gehabt, aber was er halt, den Fehler, den er gemacht hat und was ihn in den Matches zu davor dann halt unterscheidet, ist, dass er sich durch solche Geschichten dann eben komplett hat aus der Ruhe bringen lassen. Und das hat er in den Matches zuvor und eigentlich auch in der ersten Session nicht gemacht. Er ist eigentlich fast immer geduldig geblieben, hat gewartet auf seine Chancen und dass er diese Frustmomente so an sich rangelassen hat und sich das dann auch entladen hat in diesem 14. Frame nach der verschossenen Pinken, das zeigt einfach, dass Mark Selby, glaube ich, für Ronnie O'Sullivan nochmal ein ganz anderer Gegner und ein ganz anderer, ja, böser Snooker-Spieler ist, der ihm da wirklich gefährlich werden kann, egal wie gut es im Kopf um Ronnie O'Sullivan eigentlich bestellt ist, denn bisher, wie gesagt, hat er einen sehr guten Eindruck in mentaler Sicht gemacht bei dieser Weltmeisterschaft. Aber ja, Max Selby ist nicht umsonst ein taktischer Meister und Ronnie O'Sullivan, wie du schon gesagt hast, bezeichnet ihn ja als Torturer, als Folterer.
Die beiden Halbfinals werden heute beendet und dann wissen wir morgen um die beiden Finalisten und morgen wird dann ein neuer Tag sein und dann werden Zuschauer zugelassen sein. Zum Finale dürfen wieder Zuschauer ins Crucible Theater gelassen werden. Die britische Regierung hat diese Pause, wo sie diese Pilot-Events haben wollten, wo Zuschauer zugelassen werden sollten, haben sie beendet. Ab dem 15. August, also ab morgen, dürfen bei einigen Sportevents wieder Zuschauer zugelassen werden, unter anderem im Crucible Theater. Wir haben das an Tag 1 gesehen der Snooker-WM. Damals waren knapp 300 Zuschauer im Saal und es war eine tolle Atmosphäre. Und was man so gesehen hat auf den sozialen Medien und dann auch von vor Ort, ist, dass die Hygienebedingungen und Bestimmungen sehr gut umgesetzt worden sind. Jetzt wird es morgen zum Finale und übermorgen dann auch Zuschauer geben. Das verändert das Ganze nochmal, das ganze Konstrukt, oder? Je nachdem, wer dann auch im Finale steht.
Genau, das verändert einiges. Und ich bin mir gar nicht so sicher, ob das wirklich ein Vorteil für die Spieler ist. Ich kann mir sogar vorstellen, dass es für einige, je nachdem, wer, wie du schon gesagt hast, ins Finale kommt, eher sich sogar als Nachteil herausstellt. Denn die Spieler sind jetzt dran gewöhnt, ohne Zuschauer, auch wenn dieser Blechdosenapplaus da sicherlich für einiges an Ausgleich gesorgt hat während den letzten Tagen. Aber es ist nochmal eine ganz andere Situation. Es ist ein ganz anderer Druck, wenn auf einmal dann auch wirklich Zuschauer vor Ort sind. Man spürt das ja dann auch in diesem Mini-Theater, auch wenn es nur 300 Leute sein werden. Aber ich kann mir vorstellen, dass so mancher Spieler, vielleicht sogar auch ein Ronnie O'Sullivan, dass er nicht ganz so schön finden wird, wenn Zuschauer jetzt dann dabei sind, weil das ein Stück weit dann auch wieder andere Konzentrationsbedingungen erfordert, nochmal ein bisschen andere Fokussierung. Man hat Fans, die den einen Spieler unterstützen und Fans, die halt den anderen unterstützen. Also das birgt nochmal so ein bisschen einen besonderen Reiz. Mich freut es tatsächlich am ehesten für Marcel Eckert, dass der als Schiedsrichter für das WM-Finale hier tatsächlich dann auch Zuschauer bekommt. Das freut mich sehr. Aber ich glaube, dass das eine brisante Situation werden könnte. Auf der anderen Seite ist es natürlich irgendwie perfekt, ein WM-Finale mit Zuschauern. Das rundet das Ganze jetzt so ein bisschen nochmal ab, auch wenn ich es immer noch nicht wirklich toll finde, dass Zuschauer zugelassen sind. Aber wie du schon gesagt hast, was man ja gesehen hat an den ersten Tagen von Leuten, die da waren, war halt, wie gut tatsächlich World Snooker und die Organisatoren des Crucible Theater das umgesetzt haben und sich wirklich ein bisschen Gedanken gemacht haben, wie wir das hier gut machen können. Das zeigt schon, dass man sich da wirklich ins Zeug legt. Also ja, wird interessant. Gestern gab es dazu auch einen tollen Witz, den ich nicht vorenthalten möchte, wer ihn gestern nicht mitbekommen hat. Es gibt dann halt Gerüchte, da waren es dann noch Gerüchte. Inzwischen ist es ja bestätigt, dass Zuschauer vor Ort sein werden. Sollten McGill und Selby das Finale erreichen, wird dann aber trotzdem keiner da sein. Das war so der große Witz, der gestern dann durch die Snooker-Community ging. Weiß ich nicht. Ich freue mich, egal wer von den vier Spielern ins Finale kommt, weil ich glaube, uns stehen hier heute nochmal ganz fantastische 3 Sessions im Halbfinale bevor. Und dann hoffentlich ein grandioses Finale an den nächsten 2 Tagen und dann ist es schon wieder vorbei. Ich weiß nicht, wie es dir geht. Ich bin schon wieder ein bisschen wehmütig.
Ja, also bislang war es eine ganz, ganz tolle WM und natürlich ist es eine Geschichte, dass man sagt, dass es traurig ist, aber es geht ja in ein paar Wochen schon wieder los. Ne? Wir haben dann eine ganz kurze Saison, bevor es dann im April die normale WM dann wieder geben soll und hoffentlich dann auch unter normalen Voraussetzungen, egal wann Medikamente, wann Impfstoffe etc. kommen, da hoffen wir, dass wir dann eine normale WM erleben werden. Diesmal müssen wir nicht ganz so lange warten wie in den letzten Jahren, diesmal nur knapp 8 Monate bis zu einer neuen Weltmeisterschaft. Von daher, der Trennungsschmerz ist nicht ganz so groß wie in den letzten Jahren.
Ja, jetzt hast du es perfekt gemacht. Nach der WM ist vor der WM, würde ich sagen. 8 Monate, also müssen wir warten. Nein, also wir haben ganz viel Snooker-Unterhaltung bis dahin natürlich. Wir haben ja schon drüber gesprochen, der Snooker-Kalender ist raus und schon die erste Saisonhälfte bis Weihnachten ist da ja wirklich einiges geboten. Weitgehend natürlich in Großbritannien aufgrund der aktuellen Situation, aber Das ist Zukunftsmusik. Wir konzentrieren uns jetzt erstmal auf die letzten drei WM-Tage. Heute zwei fantastische Halbfinals, die zu Ende gehen werden und dann das WM-Finale mit Marcel Eckert und mit Zuschauern.
Das war die heutige Ausgabe unserer Sheffield Shots hier von Total Clearance auf meinsportpodcast.de. Wir hoffen, das gefällt euch, was wir machen. Wir freuen uns über Bewertungen und Rezensionen auf iTunes, wenn euch das gefällt und wenn es euch gefällt, dass ihr es weiter sagt, dass ihr hier einen guten Snooker-Podcast kennt. Das war's für heute. Vielen Dank fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal. Auf Wiederhören.
Total Clearance, der Snooker-Podcast mit Andreas Thies und Christian Oehmicke auf meinsportpodcast.de.